Ich begrüße auch alle ganz herzlich, die sich jetzt zum Livestream zugeschaltet haben für die Predigt. Vor der Predigt möchte ich gerne noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du ein wunderbarer Gott bist, der uns kennt, der uns liebt, der uns auch immer wieder Wegweisung gibt durch sein Wort. Und deine Wegweisung, die haben wir besonders auch in dieser Zeit so dringend nötig. Und darum bitten wir dich für offene Herzen und dass dein Wort uns das weitergeben kann, was wir für unseren Alltag brauchen. Rede du zu uns. Amen. Am 21. Dezember ist ein ganz besonderer Tag. Dann findet ein Ereignis statt, das gar nicht so häufig vorkommt. Nämlich am Himmel, am Sternenhimmel. Dann wird der Jupiter ganz in der Nähe vom Saturn von der Erde aus zu sehen sein. Die Astronomen, die sprechen von einer großen Konjunktion. Und dieses Ereignis, das war das letzte Mal etwa vor 800 Jahren zu sehen. Warum erzähle ich das? Wir sind doch hier im Gottesdienst, wo wir auf das Wort Gottes hören wollen. Nun, es gibt manche Forscher, die gehen davon aus, dass genau diese Sternenkonstellation oder Planetenkonstellation der Stern war, wo die Weisen aus dem Morgenland gesehen haben. Denn um die Zeit von Jesu Geburt, da war diese Sternenkonstellation laut Berechnung von Forschern auch zu sehen. Und jetzt ist etwas interessant. Ich habe hier das mal mitgebracht, eine Animation, wie das gewesen sein könnte während der Zeit von der Geburt von Jesus. Und jetzt ist eins interessant. Der Jupiter, der Planet Jupiter, galt als Königsstern. Und der Saturn, der galt als Stern der Juden. Und wenn jetzt der Königsstern und der Stern der Juden zusammen zu sehen waren, dann liegt die Vermutung nahe, irgendein König der Juden, der sollte da jetzt geboren worden sein. Also, dass die Weisen aus dem Morgenland, die Sterndeuter, auf die Idee kamen, also das ist nicht ganz so von der Hand zu weisen. Übrigens, diese Sternenkonstellation oder Planetenkonstellation, die war etwa im Jahre 6 oder 7 vor Christus zu sehen. Und jetzt kann man sagen, Moment, aber Jesus ist doch an seiner Geburt, in seinem Geburtsjahr geboren und nicht 6 oder 7 Jahre davor. Und da muss ich etwas sagen, nämlich die christliche Zeitrechnung vor oder nach Christus, die gibt es erst seit dem 6. Jahrhundert. Ein Mönch hat das erfunden, dass man nicht mehr nach den Kaisern und so die Zeitrechnung macht, sondern nach Christus, dem größten König. Und der hat dann Berechnungen angestellt, wann ist denn Jesus ungefähr geboren worden. Und der hat sich leider ein bisschen verrechnet. Deshalb ist Jesus schon vor seiner Geburt geboren worden. Einfach, dass ihr das auch mal wisst. Doch was viel wichtiger ist als diese astronomischen Ereignisse und Dinge oder historischen Tatsachen, ist das, was Gott uns durch sein Wort zu sagen hat. Und heute wollen wir genau diese Geschichte von den Sterndeutern lesen. Die steht in Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Hier in der Geschichte steht nichts von drei weisen Königen. Die Zahl 3 kommt nicht vor, Könige kommt nicht vor, sondern da kommt einfach Weise aus dem Morgenland vor. Und im Griechischen, also in der Ursprache vom Neuen Testament, da steht für Weise Magoi. Wir kennen das von Magier her, Wahrsager oder auch Sterndeuter kann man das übersetzen. Und eigentlich ist es vom Alten Testament her sehr klar, Wahrsagerei, das war etwas Verbotenes. Das war Gott ein Gräuel und das ist Gott immer noch ein Gräuel. Aber in Persien, Babylonien oder im Morgenland, wo sie herkam, da waren diese Magoi ganz wichtige Leute. Die Wahrsager und Sterndeuter waren Teil der priesterlichen Klasse. Und war nicht irgendeiner priesterlichen Klasse, sondern der obersten priesterlichen Klasse. Sie wurden häufig auch als königliche Berater vor den König gerufen. Das waren also ganz bedeutende Leute, die da sich aufmachten, um das Jesuskind zu finden. Und jetzt könnte man sich fragen, warum interessieren sich so hochstehende Leute für irgend so eine Provinz vom Römischen Reich? Die hatten doch da auch ihr gutes Leben. Warum nahmen sie so eine große Reise auf sich? Und jetzt muss man sagen, die Beziehung zwischen den babylonischen Wahrsagern und dem Volk der Juden, das war ein bisschen eine besondere Beziehung. Denn es gab im Laufe der Geschichte verschiedene Ereignisse, die haben die Wahrsager von Babylonien wie vor den Kopf gestoßen. Und zwar einmal im 6. Jahrhundert vor Christus. Da hatte der babylonische König Nebukadnezar einen Traum. Und er wusste nicht, was soll dieser Traum bedeuten. Da ließ er alle seine Wahrsager, also auch die Magoi, zu sich rufen und hat gesagt, ich weiß, ihr erzählt mir häufig Grabes, also Blödsinn. Und deshalb, ich habe einen Traum gehabt. Ich verrate euch aber den Traum nicht. Und jetzt müsst ihr mir den Traum deuten, den ich euch nicht verrate. Keiner von den Wahrsagern konnte das machen. Aber jetzt gab es dort im Land ja auch die Juden. Der Daniel, der am Hof vom König Nebukadnezar war, dem ist es auch zu Ohren gekommen. Und Gott hat ihm diesen Traum geoffenbart und auch die Deutung dazu. Und keiner der Wahrsager konnte das machen. Und das hat natürlich großes Erstaunen bei den Leuten ausgelöst, aber auch großen Neid. Und von daher war da das war bei ihnen tief verankert. Und dann gab es um 1500 vor Christus noch ein anderes Ereignis, wo er mit einem babylonischen Wahrsager zu tun hatte. Nämlich dieser Wahrsager hieß Bileam. Der Bileam, der war so berühmt, dass man ihn auch in fernen Ländern kannte. Und jetzt war das ja die Zeit, wo Israel das Land Kanaan eingenommen hatte und die Völker hatten zum Teil Angst dann vor Israel. Und da haben die Moabiter dann den Bileam rufen lassen. Von Babylonien her, so bekannt war der, das war. Und die haben gesagt, wir geben euch viel Geld, wenn du nur das Volk Israel verfluchst. Und was ist passiert? Der Bileam konnte das Volk Israel nicht verfluchen, sondern nur segnen, weil der oberste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ihm gesagt hat, du darfst mein Volk nur segnen und nicht verfluchen. Und dieses Ereignis bei so einem berühmten Wahrsager, das muss wahrscheinlich tief verankert gewesen sein, auch bei den babylonischen Wahrsagern. Und jetzt hat der Bileam eine ganz besondere Weissagung auch über das Volk Israel gemacht. Und diese Weissagung möchte ich uns vorlesen. Sie steht in 4. Mose 24, Vers 17. 4. Mose 24, Vers 17. Da sagt er, im Hinblick auf das Volk Israel, im Hinblick auf einen kommenden König. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Interessant, was hier steht. Ein Stern tritt hervor aus Jakob. Ein Zepter, wofür ein Königreich steht. Von daher, wenn wir annehmen, dass diese Ereignisse tief verankert waren im Wissen der Wahrsager, der Magier von Babylonien, da ist es sehr gut möglich und dadurch, dass die Wahrsager bei den Sternen geschaut haben, was in Israel alles passiert, müssen wir eigentlich davon ausgehen, die haben genau diese Weissagung auch gekannt. Sonst wären sie wohl kaum auf den Gedanken gekommen, wann passiert dieses Ereignis, wann dieser große König von Israel kommen wird. Die Sterndeuter, um das herauszufinden, wann dieser große König kommt, die haben viel investiert dafür. Einmal viel Zeit. Ständig haben sie in den Himmel geschaut und haben geschaut, wann ist da sagen die Sterne da irgendwas aus. Sie haben Berechnungen gemacht, sehr wahrscheinlich. Und dann, wo diese Sternkonstellation war, wo sie diesen Stern gesehen haben, ob das jetzt genau das war oder was anderes, können wir mal dahingestellt lassen, da haben sie eine Reise auf sich genommen von 3000 Kilometern. Ohne Flugzeug. Und das ist eigentlich enorm, was die Leute auf sich genommen haben, um wen zu finden? Den neugeborenen König der Juden. Um ihn kennenzulernen. Wir haben es heute da ein bisschen einfacher. Sehr viel einfacher. Wir haben die Möglichkeit, die Bibel aufzuschlagen, um diesen wunderbaren, großen König kennenzulernen. Und ihn immer besser kennenzulernen. Ich muss sagen, da ist keine Investition zu groß, dass wir das machen. Es lohnt sich darin, Zeit zu investieren, die Bibel aufzuschlagen, sich Zeit dafür zu nehmen. Viele unter uns, die nehmen sich täglich Zeit dafür. Die Bibel aufzuschlagen, Jesus besser kennenzulernen, aber auch ins Gebet zu gehen, um die Nähe von Jesus zu suchen. Und ich muss sagen, das ist die beste Investition, wo wir überhaupt machen können. Diese Zeit, um Jesus besser kennenzulernen, das ist keine vergeudete Zeit. Aber vielleicht gibt es auch manche unter uns oder im Livestream, denen geht es so, wie mir ging als Teenager. Ich hatte das Anliegen, Jesus durch sein Wort besser kennenzulernen. Und dann habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen und habe dann wieder aufgehört, weil ja, es war ein bisschen kompliziert. Und ja, lesen, da muss man auch zu motiviert sein, das tun ja nicht alle gern lesen. Und dann habe ich wieder angefangen und wieder aufgehört und wieder. Und es ist ein bisschen mühsam gewesen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass er eigentlich will, aber nicht genau weiß, wie soll er das genau anstellen. Da habe ich einen Tipp. Es gibt ein ganz gutes Heftlein oder Büchlein, das heißt der Bibelstarter. Bibelleseplan für Einsteiger. Und das ist eine hervorragende Anleitung, wie man die Bibel lesen kann. Durch die wichtigsten Bibelstellen wird man da hindurch begleitet, bekommt hier und da eine kleine Anmerkung, sodass man das Ganze auch ganz gut einordnen kann und verstehen kann. Also das ist sehr zu empfehlen. Und ich habe noch einen Tipp. Wenn man allein ein bisschen Mühe hat, kann man vielleicht einen Freund, einen Kollegen fragen, ob er auch Lust hat, so miteinander so den Bibelstarter durchzumachen. Da verabredet man, diese Woche machen wir das und dann tut man sich eine Woche später austauschen, wie das war und ob man weiter dran ist oder ob man ein bisschen Mühe hat und dann kann man füreinander beten. Achten wir mal drauf. Die Sterndeuter, da ist nicht ein einzelner Sterndeuter unterwegs gewesen, um Jesus zu finden, sondern die sind miteinander unterwegs gewesen und miteinander, da kann man sich sehr viel besser auch motivieren auf so einem Weg. Eine andere ganz lohnenswerte Investition ist, besonders auch für junge Leute, vielleicht bevor man eine Berufsausbildung startet oder wenn man eine Lehre abgeschlossen hat und dann irgendwie so ein Zwischenjahr macht, dass man mal eine Zeit auf eine Bibelschule geht. Es gibt ja Kurzzeit-Bibelschulen, die ein Jahr dauern. Manche von unserer Gemeinde haben das gemacht oder machen das derzeit. Und das ist etwas ganz Wertvolles, wenn man sich mal ein bisschen intensiver Zeit nimmt, um in der Bibel zu forschen. Und viele, die das gemacht haben, die können bezeugen, ich habe das überhaupt nicht bereut. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich habe es bereut, auf eine Bibelschule zu gehen und dort Gottes Wort näher kennenzulernen. Ja, nach Jesus in der Bibel zu forschen, ist die beste Investition, wo wir tätigen können. Und das wollen wir doch immer wieder auch tun. Wir kommen zurück zu unserem Bibeltext. Als das König Herodes hörte, erschrak er. Und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiten soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind, und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Herodes war von den Römern, die ja damals das Land Israel besetzten, als Regionalkönig eingesetzt worden. Er war eigentlich der König der Juden. Und als König der Juden hat er viele schöne Bauten errichten lassen. Der Tempel in Jerusalem, den hat er gewaltig ausbauen lassen mit Marmor und Gold. Und das war sowas von schön, das galt fast schon als Weltwunder damals. Also so berühmt war der Tempel in Jerusalem, den der Herodes da ausschmücken und gestalten ließ. Aber nicht nur den Tempel in Jerusalem ließ er bauen. Er ließ auch viele andere heidnische Götzen, Tempel bauen und so weiter. Dafür war er auch bekannt. Aber bekannt war der Herodes auch für seine große Grausamkeit. Der war nämlich ein bisschen ängstlicher Mann. Er hatte Angst, dass seine Söhne ihn putschen könnten und dann anstelle von ihm König werden könnten. Und was hat er deshalb gemacht? Er hat zwei seiner Söhne töten lassen, damit sie nicht an seiner Stelle König werden konnten. Für seine Grausamkeit war der Herodes bekannt. Und das wussten alle in Jerusalem und in Judäa. Von daher bekommt es eine ganz andere Wendung, wenn wir hier lesen. Als der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Ja, die hatten Angst, was für eine Maßnahme macht jetzt der König Herodes, wenn ein neugeborener König der Juden da erscheinen soll. Also, was für eine Grausamkeit erwartet uns nun? Und wir wissen ja, was für eine Grausamkeit dann kam. Ein paar Verse weiter später hinten im Bibeltext lesen wir, dass der König Herodes alle unter zweijährigen Buben töten ließ. Und doch von diesen Plänen, da hat der Herodes den Sterndeutern ja nichts verraten. Die waren im guten Glauben, ja, der König Herodes will dann auch kommen und das Kindlein anbeten. Aber der König Herodes, der wusste noch etwas in Hinblick auf den König der Juden, dass der ja angekündigt worden ist von den Propheten. Der messianische König, der wurde angekündigt durch die Propheten, das wusste er. Und jetzt ließ er alle Schriftgelehrten kommen, die sich mit der Bibel, mit dem Alten Testament gut auskannten, und fragte ihn, sie, wo soll der Christus geboren werden? Christus bedeutet ja der Messias. Und weil die Schriftgelehrten sich so gut auskannten, konnten sie dann Micha 5, Vers 1 zitieren und konnten sagen, in Bethlehem soll der Messias, der Christus, geboren werden. Eigentlich unglaublich, was wir hier lesen. Da weiß jemand ganz genau, jetzt soll der Retterkönig, der Messias, geboren werden. Derjenige, der das Volk Israel von seinen Sünden retten sollte. Und er ist nicht bereit, ihn als König anzuerkennen, sondern will ihn töten, weil er seinen eigenen Königsstatus nicht hingeben will. Ich muss sagen, auch in unserer Zeit gibt es Menschen, die wissen eigentlich ganz genau, wer Jesus Christus ist, dass Jesus gekommen ist, um uns Menschen selig zu machen. Am Kreuz ist er gestorben für unsere Sünde und ist auferstanden. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und die wissen ganz genau, jeder, der Jesus Christus als Retter und Herrn annimmt, der bekommt Vergebung von den Sünden und ewiges Leben. Aber sie sind trotzdem nicht bereit, Jesus in ihr Leben aufzunehmen. Warum? Weil sie dann die Führung ihres Lebens dem Herrn Jesus übergeben müssten. Und dazu sind sie einfach nicht bereit. Sie wollen selbstbestimmt ihr Leben führen. Und ich muss sagen, das ist schade. Das ist absolut schade, denn sie verpassen das Beste, was es überhaupt gibt im Leben. Sie verpassen das Leben unter der Führung von Jesus Christus. In 2. Korinther 8, Vers 9, da lesen wir, dass Gott arm wurde, damit wir durch seine Armut reich werden. Jesus Christus hat die himmlische Herrlichkeit verlassen, ist in einem Stall zur Welt gekommen und ist letztlich am Kreuz von Golgatha gestorben. Warum? Dass wir den größten Reichtum, den es überhaupt gibt, empfangen können, das Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Dazu wurde Jesus arm. Dazu wurde Gott arm. Und wenn jemand das auf sich nimmt, aus Liebe zu uns, und dann sagt, ich will dein Leben führen, dann müssen wir keine Angst haben, dass der Herr Jesus uns dann auf schlechten Bahnen unser Leben führt, sondern da dürfen wir die Gewissheit haben, dass er uns das beste Leben gibt, was es überhaupt gibt, das Leben in der Gemeinschaft mit ihm und unter seiner Führung. Das lohnt sich, sein Leben so zu gestalten. Vielleicht hast du noch nie eine Lebensentscheidung für Jesus Christus getroffen. Dann möchte ich dich ermutigen, mach das doch. Mach das doch heute. Wenn du nicht weißt, wie, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Wenn du weißt, wie, dann kannst du das selber machen. Das ist nämlich ganz einfach. Da tut man Jesus im Gebet seine Sünden bekennen und lädt ihn ein. Und Herr Jesus, du sollst der Herr über meinem Leben sein. Du sollst mein Leben regieren. Du sollst mein König sein. Vielleicht weiß aber jemand anders, wo ihm bei diesem Schritt helfen kann. Dann geh doch einfach auch auf die Person zu. Es ist ein absolut lohnenswerter Schritt. Aber ich möchte auch uns, die wir diese Entscheidung schon längst getroffen haben, heute fragen, wie sieht das in unserem Leben heute aus? Regiert Jesus tatsächlich als König über unser Leben? Oder tun wir uns selbst als König über unser Leben behaupten, dass wir selber unsere Entscheidung treffen wollen, ohne Gott zu fragen? Ich muss sagen, es gibt ja immer wieder Entscheidungen in unserem Leben, die sind wichtig. Und wo es auch wichtig ist, Gott zu fragen, was willst du? Nicht einfach was sind meine Gefühle, was will ich, sondern wo wir Gott fragen müssen. Im Hinblick auf die Partnerwahl, das ist was ganz Wichtiges. Die Bibel sagt ja, dass wir einen gläubigen Partner haben sollen und so weiter. Und dann gibt es nicht nur die Fragen mit der Partnerwahl, sondern wir stehen immer mal wieder auch vor der Frage, wie verhalten wir uns mit den Medien? Wie sieht es mit dem Medienkonsum aus? Was schauen wir da an? Es gibt Dinge, die erbauen uns, wo wir konsumieren, aber es gibt auch Dinge, die verunreinigen unsere Fantasie. Die sind schlecht für unser Leben. Wie gehen wir mit den Medien um? Und da wollen wir Gott als König herrschen lassen über unser Leben. Auch in der Frage, wie wir mit der Wahrheit umgehen. Es gibt Situationen, wo so eine kleine Notlüge ja sehr praktisch ist und wo uns viele Scherereien ersparen würde. Aber ist das auch gottgemäß? Ich muss sagen, nein, auch Notlügen sind nicht gottgemäß, sondern er möchte, dass wir uns an die Wahrheit halten. Es lohnt sich nicht, Kompromisse im Glaubensleben zu machen, sondern die Fülle vom Leben, wo Gott für uns bereit hat, die erleben wir nur dort, wo Jesus ganz über unser Leben bestimmen kann. Und darum wollen wir ihn auch ganz Herrscher sein lassen über unser Leben. Vielleicht weißt du gerade von dem ein oder anderen Ding in deinem Leben, wo du merkst, jawohl, da sollte ich umkehren. Ich sollte nicht sein wie der Herodes, sondern ich sollte umkehren. Dann ermutige ich dich, kehr um. Bekenne das, was nicht gut war, dem Herrn Jesus. Er möchte dich beschenken mit der Vergebung und mit dem größten Glück, was es überhaupt gibt, nämlich mit seiner Führung in deinem Leben. Denn das größte Glück kannst du nicht finden, wenn du deine eigenen Wege gehst, sondern nur, wenn du die Wege gehst, wo der Herr Jesus dich führt. Wir kommen zurück zu der Geschichte ab Vers 9. Da heißt es: Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Eine interessante Formulierung finden wir hier in Vers 10. Da heißt es: Als sie den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Wörtlich heißt das hier: Sie freuten sich sehr mit einer Mega-Freude. Also im Griechischen steht da wirklich das Wort Mega. Sie freuten sich sehr mit einer Mega-Freude. Manche Leute, die möchten ja den Weg Gottes nicht gehen, weil sie denken, oh, dann wird mein Leben so freudlos und trist und engsternig und so. Und ich muss sagen, das Beispiel von den Sterndeutern lehrt uns genau das Gegenteil. Sie freuten sich sehr mit einer Mega-Freude. Wunderbar. Wenn wir den König der Juden, Jesus Christus, suchen und zu ihm kommen, dann werden wir mit der größten Freude erfüllt, die es gibt, nämlich mit der göttlichen Freude. Und jetzt sehen wir bei den Sterndeutern, was sie gemacht haben, als sie Jesus gefunden haben. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten ihn an. Das sich niederwerfen und anbeten, das war ein Zeichen dafür, dass sie ihm als Diener zur Verfügung stehen wollten. Die haben gesagt, ja, wir wollen dir als Diener zur Verfügung stehen. Du sollst über uns Verfügungsgewalt haben. Wenn jemand vor einem niedergefallen ist, dann war das in der Antike bei den Königen das Zeichen, du hast über mich absolute Verfügungsgewalt. Und das war das Entscheidende bei den Magiern, bei den Magoi, die so eine Gräueltat verübt haben. Es kam nicht auf ihre Vergangenheit an, was sie alles in der Vergangenheit schlecht gemacht haben. Entscheidend bei ihnen war, dass sie zu Jesus kamen und sich ihm zur Verfügung stellten. Und das ist auch bei uns heute so. Es kommt nicht auf unsere Vergangenheit an, ob wir in der Vergangenheit alles gut und richtig gemacht haben, sondern es kommt darauf an, ob wir zu Jesus kommen, bei ihm Vergebung haben und ob wir uns ihm auch zur Verfügung stellen. Und das wollen wir tun, uns immer wieder neu Jesus zur Verfügung stellen, als seine Diener. Das können wir täglich tun und beten, Herr Jesus, auch am heutigen Tag möchte ich dir zur Verfügung stehen. Gebrauch du mich als dein Diener. Zeig du mir, was für Werke du für mich vorbereitet hast. Schenk du mir offene Augen, dass ich die Werke tue, die du von mir möchtest. Ist dir das auch ein Anliegen, so zu leben? Jesus zur Verfügung stehen? Mir ist es ein Anliegen. Die Sterndeuter, die warfen sich nicht nur vor Jesus nieder, sondern sie brachten ihm zudem wertvolle Geschenke mit. Gold, das weiß jeder von uns, was das ist. Gold, damit schmücken sich gerne Könige. Aber dann brachten sie ihm auch Weihrauch mit. Weihrauch, das ist ein teures Harz. Und dieses teure Harz, das hat man im alttestamentlichen Heiligtum auch gebraucht. Nämlich für das Räucherwerk. Wenn man Gott geopfert hat, hat man ja auch immer ein Räucherwerk da gebracht. Und für dieses Räucherwerk zuzubereiten, hat man Weihrauch gebraucht. Und dann haben sie ihm auch Myrrhe mitgebracht. Myrrhe ist auch ein ganz wertvolles Harz gewesen. Und Myrrhe hat man auch gebraucht für im Alten Testament. Für was? Für die Zubereitung vom Salböl der Priester. Also die Priester, die sollten ja gesalbt werden, auch verschiedene Geräte vom Heiligtum. Und um dieses Salböl zuzubereiten, hat man unter anderem Myrrhe gebraucht. Nehmen wir mal an, die Sterndeuter haben tatsächlich das Alte Testament gekannt. Das war durchaus möglich, weil es haben ja auch Juden in Babylonien gelebt und hatten da Schriftrollen. Und dann bringen sie diese Geschenke mit. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Da können wir diese Geschenke König und Priester auslegen, als messianische Geschenke. Sie haben tatsächlich erkannt, dieser König, der Geborene werden sollte, muss der Messias sein. Aber ob das jetzt tatsächlich so war oder nicht, möglich ist es sehr gut. Ich möchte es dahingestellt lassen. Aber etwas anderes ist interessant. Nämlich kurz darauf ab, ist ja auch der Engel dem Josef erschienen und hat gesagt, pack Frau und Kind ein und flieh nach Ägypten, denn der König Herodes, der will das Jesuskind umbringen. Und jetzt hatten Maria und Josef ja diese teuren Geschenke. Das war ganz praktisch. Warum? Weil Maria und Josef das dann auch gebrauchen konnten, um ihren Lebensunterhalt in Ägypten zu finanzieren. Der Josef war ja Zimmermann, da hat man nicht so viel Geld verdient. Und Ägypten, das war kein Sozialstaat, wo gerne Asylanten durchgefüttert hat. Die mussten von irgendwas leben. Und da hat Gott auch wie vorgesorgt. Aber ja, das wissen wir nicht genau. Das ist auch Spekulation. Für uns heute relevant ist, wie können wir Jesus danken? Was für Gaben können wir ihm geben? Wir können ihm ja nicht irgendwie sagen, hier hast eine hunderte Nötle, kauf dir was Schönes oder so, sondern Jesus ist ja im Himmel. Und doch können wir auch Jesus beschenken. Wie? Die Bibel, die lehrt uns, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. In 1. Korinther 12 lesen wir das zum Beispiel oder im Römer Kapitel 12. Und indem wir der Gemeinde Gutes tun, beschenken wir eigentlich Jesus. Ob wir in der Gemeinde mit praktischen Tätigkeiten dienen oder ob wir in der Kinder- und Jugendarbeit mitmachen und da mithelfen. Ob wir uns mit finanziellen Gaben engagieren und ganz besonders auch, wenn wir in der Gemeinde im Gebet mittragen. Aber dann auch, wenn wir andere Gemeindeglieder anrufen oder besuchen, die vielleicht einsam sind und sie ermutigen. All das machen wir nicht einfach nur einem religiösen Verein zugute oder irgendwelchen Menschen zugute, sondern das ist ein Geschenk für Jesus. Wir tun das direkt Jesus zugute. Und manchmal ist es in der Gemeinde so, dass die Sachen, die man tut, nicht immer gesehen werden. Der Prediger, der wird gesehen, aber viel anderes wird nicht gesehen. Und da kann es manchmal vorkommen, dass man wie frustriert ist. Sieht ja niemand, weiß niemand wertzuschätzen. Und da wollen wir die Haltung haben. Ich mache es nicht wegen dem Dank von Menschen zugute, sondern weil Jesus für mich gekommen ist. Er hat die himmlische Herrlichkeit verlassen. Und jetzt ist es eine Kleinigkeit, die ich Jesus zurückgeben kann. Und ich mache es aus Freude ihm gegenüber. Und dann können wir ganz nach Psalm 100 unseren Gemeindealltag leben, wo steht, dient dem Herrn mit Freuden. Es ist für uns ein Ausdruck des Danks, dass wir Jesus finden und zu ihm kommen durften, wenn wir in der Gemeinde mitdienen. Jetzt lesen wir weiter, dass die Sterndeuter, nachdem sie Jesus angebetet hatten und ihm die Geschenke gegeben hatten, dass dann sie in einem Traum etwas Spezielles erfuhren. Gott hat ihnen gesagt, geht nicht beim Herodes vorbei, geht auf einem anderen Weg in euer Land zurück. Sie haben von Gott eine besondere Wegweisung bekommen. Das haben sie ja nicht wissen können, was der Herodes alles noch so im Schilde führt. Da hat es eine Offenbarung Gottes gebraucht. Und genauso wie die Sterndeuter nicht wissen konnten, was der Herodes alles so im Schilde geführt hat, so wissen wir vieles auch nicht. Viel wissen wir nicht, was in unserem Leben noch auf uns zukommt, was die Zukunft bringt. Das wissen wir nicht. Mit Corona wissen wir das nicht, am Arbeitsplatz wissen wir das nicht, was andere Menschen über uns denken, das wissen wir auch nicht, weil wir ja nicht Gedanken lesen können. Und das Schöne ist, wir haben von Gott auch eine Verheißung. In Psalm 32, Vers 8, da spricht Gott uns zu, ich will dich unterweisen und dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Das ist das Schöne, wenn wir Jesus dienen. Er weist uns auch den Weg. So oft wissen wir nicht, soll ich diesen Weg gehen oder jenen Weg gehen. Aber im Glauben an Jesus dürfen wir vertrauen, Gott wird uns den rechten Weg führen. Und er tut es auch. Und mit diesem Zuspruch, Gott wird dich führen und leiten, dürfen wir unseren Alltag leben. Was für ein Vorrecht. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du arm wurdest, damit wir den größten Reichtum haben können. Und Herr, wir wollen dir täglich neu als deine Diener zur Verfügung stehen. Wir danken dir auch für dein Wort, die Bibel, wo du uns gegeben hast. Hilf du uns, dich immer besser darin kennenzulernen. Aber uns ist es auch ein Anliegen, dass du uns als deine Diener gebrauchen kannst. Schenk du uns offene Augen für das, wie du uns gebrauchen möchtest. Und ein ganz großes Anliegen ist uns, dass du uns auch gebrauchen kannst zum Aufbau deiner Gemeinde. Hilf du uns auch zu sehen, wie wir uns da rein investieren können, was unsere Aufgaben sind und dass wir darin auch treu dir dienen können. Und ganz herzlichen Dank, dass wir vertrauen dürfen, dass du uns den rechten Weg weist, sodass wir den Weg gehen können, der gut und richtig ist. Amen. Bevor ich den Segen noch spreche, möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar, laut Bundesratsbeschluss sind alle religiösen Veranstaltungen bis zu 50 Personen und Schutzkonzepte wieder möglich. Und das bedeutet auch, unsere Wochenveranstaltungen, Bibel- und Gebetsstunde und so weiter, die sind nach wie vor möglich. Da darf man gerne kommen. Es dürfen bis zu 50 Leute zur Bibel- und Gebetsstunde kommen. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Und nun möchte ich euch noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.